Gesundes Südtirol. Der Südtirol 1 Podcast mit Dr. Christian Thuile und Christina Rabanza.
Ja, willkommen wieder bei Ihrem Gesundes Südtirol Podcast. In diesem Jahr war ja einiges dabei wieder. Vom Trend Good Aging über starke Blutgefäße, wilde Kräuter und Blumen bis zum guten Bauchgefühl. Um nur einige unserer Themen zu nennen, die Sie hier auch gerne noch nachhören können. Und heute schauen wir, abschließend noch gut durch den Winter zu kommen und holen uns dafür von Ihnen die besten Tipps für die Atemwege ab. Herr Dr. Thuile, hallo.
Ja, hallo, grüß Gott und ich freue mich natürlich, dass Sie sich wieder für uns entschieden haben. Im Winter, da sind wirklich viele fiese Viren und Bakterien unterwegs und die haben es alle auf uns abgesehen. Allein 200 verschiedene Arten dieser Viren sind imstande, bei uns Husten, Schnupfen oder Heiserkeit auszulösen. Und gegen die muss sich unser Immunsystem tagtäglich wehren. Aber es ist halt nicht immer gleich und manchmal hängt das einfach auch ein bisschen vom Glück ab und von den Umständen.
Was meinen Sie mit Glück?
Glück ist dann, wenn wir nicht von einer riesigen Zahl von Viren auf einmal überfallen werden, was halt passieren kann, wenn jemand krank zur Arbeit kommt. Und wir ganz engen Kontakt dazu haben. Aber nicht nur die große Anzahl von Viren macht uns krank, sondern manchmal auch ein paar Tricks, die Viren auf Lager haben. Und zwar können die sich verkleiden und schauen jedes Jahr neu aus, sodass sie unser Immunsystem nicht sofort wiedererkennt und dann einfach seine Zeit braucht, um sie auch abwehren zu können.
Und mit Umständen ist dann wohl auch einiges gemeint, was für unsere Abwehr noch zusätzlich zumuten.
Vor allem Stress schädigt unser Immunsystem und kann es wirklich negativ beeinflussen und wir werden anfälliger. Genauso muss ich sagen, sind überheizte Räume für unsere Abwehr ein riesiges Problem, weil sie trocknen die Schleimhäute aus und dann können sich Viren so richtig gut festsetzen. Dann brauchen wir sozusagen auch eine viel, viel kleinere Zahl, damit sie uns krank machen können.
Womit wir beim Top-Thema derzeit wären, es sind wirklich viele krank. Obwohl Husten zum Beispiel erstmal sogar Sinn machen würde, sagen Sie.
Ja, eben so lästig dieser Husten auch erscheint. Eine Zeit lang ist er für unseren Körper wirklich ein Segen, weil er die Viren beispielsweise raushustet und damit die Angreifer reduziert, das heißt die Zahl der Viren, die uns krank machen können, werden weniger. Und das erleichtert es unserem Abwehrsystem auch schneller und effektiver zu arbeiten. Fehlt der Husten, werden wir leichter, stärker und vor allem länger krank. Also gleich den Husten, sobald er das erste Mal auftritt, zu unterdrücken, macht nicht unbedingt viel Sinn. Natürlich, wenn der Husten beginnt lästig zu werden, vor allem wenn er uns den Schlaf raubt, dann müssen wir so langsam überlegen, wie wir etwas dagegen unternehmen können. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, können wir mit Hilfe von Hausmitteln sehr viel erreichen. Und gerade da sind jede Menge Möglichkeiten aus der Naturheilkunde für uns zur Verfügung. Es ist heute vielleicht sogar so, dass man sagen kann, die Naturmittel können gleich viel, mindestens gleich viel, wie irgendwelche medikamentösen Hustenstiller.
Aber es heißt halt, erstmal grundsätzlich zu unterscheiden.
Ob es sich um einen trockenen Husten handelt, also um einen Hustenreiz, der wirklich nur lästig ist, oder um einen sogenannten produktiven Husten, wo wir zum Beispiel auch Schleim produzieren. Also bei trockenem Husten hilft es zuerst einmal, viel zu trinken und vor allem auch zu schauen, nicht in zu trockenen Räumen sich aufzuhalten. Und wenn Sie irgendwie Feuchtigkeit in den Raum bekommen, ist das für Ihre Lungen und für Ihre Atemwege einfach das Beste. Am einfachsten für zu Hause hängen Sie ein, zwei feuchte Hangerlein auf, die machen die Raumluft schon viel angenehmer und Sie werden sehen, teilweise hört dann auch der Husten schon auf.
Und zu den Möglichkeiten aus der Naturheilkunde?
Bei trockenem Reizhusten sind besonders Tees mit ätherischen Ölen geeignet, zum Beispiel Thymian, Salbei und ganz besonders Eibisch. mein persönlicher Favorit, also in dem Bereich, den müssen Sie kalt ansetzen und mindestens 2 Stunden ziehen lassen. Es ist ja eine Wurzel und um diese Wirkstoffe daraus zu lösen, braucht es eine gewisse Zeit. Sie schauen aus wie so weiße Schleimstoffe und genau das braucht unser Hals, genau das brauchen unsere Lungen. Wenn Sie den Tee zunächst einmal ziehen haben lassen, dann können Sie ihn auch anwärmen, bis auf Körpertemperatur. Es gibt dann noch weitere pflanzliche Wirkstoffe, die wir als Hausmittel nutzen können und vor allem bei Reizhusten sehr gut helfen. Die Lindenblüte ist bekannt, Spitzwegerich, Eisenkraut, die Malve, also die Kaspapeln und isländisch Moos. Das sind so ein paar Pflanzen, von denen wir wissen, dass sie auch diese Schleimstoffe bilden, die lange Feuchtigkeit spenden und damit den trockenen Reizhusten verhindern.
Ja, und die beliebte heiße Milch mit Honig ist auch gar keine so schlechte Idee.
Die Milch produziert Schleimstoffe und die sind natürlich wieder befeuchtend, das brauchen wir. Der Honig selber wirkt ein bisschen antibakteriell. Durch den Zuckergehalt, den er hat, ist er wie eine Art Hustensirup und macht das Ganze noch wertvoller. Man wärmt die Milch, 1 bis 2 Teelöffel Honig. Das wirkt wunderbar, schmeckt den meisten gut und ist auch für Kinder ab 2 Jahren bestens geeignet.
Und was den meisten auch direkt an Hausmitteln einfällt, wenn es ums Husten geht, das gute alte Inhalieren.
Inhalieren ist grundsätzlich super. Auch das klassische alte Inhalieren mit dem Topf, dem kochenden Wasser, dem Wasserdampf, Handtuch über den Kopf und einatmen. Diese Methode ist vor allem dann wichtig, wenn es sich um ein Problem der oberen Atemwege handelt. Die Ultraschallvernebler zum Inhalieren sind mehr für die unteren Atemwege, also Bronchien abwärts bis zur Lunge. Und wenn ich sage, was macht das Inhalieren? Ja, dann in erster Linie bringt es uns natürlich Feuchtigkeit durch den Dampf, den wir einatmen. Zum anderen aber ist es auch möglich, dass wir Wirkstoffe dazugeben, wie zum Beispiel Eukalyptus. Und der wirkt beispielsweise auch schon schleimlösend. Damit können wir es also bei beiden Hustenformen einsetzen.
Womit wir zurück sind bei der Pflanzenheilkunde für den Husten.
Top-Schleimlöser ist Ingwer, Fenchel, Anis, vor allem aber Holunder. Und das sollten wir uns wirklich auch einprägen. Holunderblüte ist gerade im Bereich von produktivem Husten extrem wirksam.
Und eine tolle Hilfe bei Husten haben wir wahrscheinlich alle zu Hause. Zwiebeln.
Ganz toll wirksam ist der Zwiebelsaft, der vor allem aber bei diesem schleimigen, produktiven Husten wirkt. Mhm. Und Zwiebel enthält eben sehr viel ätherische Öle, schwefelhaltige Verbindungen und Pflanzenwirkstoffe, die einerseits Bakterien und Viren abtöten und auf der anderen Seite aber auch Schleimstoffe lösen, sodass wir uns leichter tun beim Abhusten. Also da schneiden wir eine große Zwiebel in kleine Würfelen und geben dann 2 bis 3 Esslöffel Honig dazu. Wer keinen Honig zu Hause hat, kann auch Zucker verwenden. Und lassen das Ganze dann in einem luftdicht abgeschlossenen Glas für mehrere Stunden im Kühlschrank stehen. In dieser Zeit gibt die Zwiebel Saft ab, der dann auch mit einem Sieb oder durch ein Baumwolltuch abgeseiht werden kann und den wir dann eben wie einen Hustensirup verwenden können.
Und sich zu schonen, vielleicht auch mal ein bisschen zu Hause zu bleiben, ist sich auch nicht verkehrt, oder?
Ist auf jeden Fall eine Empfehlung, mal in der ersten Zeit zu Hause zu bleiben. Vor allem erstens selbst ist man durch das dauernde Husten geschwächt und zum anderen natürlich huste ich ja permanent aktive Viren und Bakterien aus und kann damit natürlich auch andere anstecken. Also wäre sehr vernünftig, wenn man da mal zumindest in der Hauptzeit des Hustens zu Hause bleibt.
Tipps für die Atemwege in diesem Südtirol 1 Podcast zu unserer wöchentlichen Radiosendung Gesundes Südtirol mit Dr. Christian Tuile. Sind wir erkältet, ist unsere Nase verstopft, kann es durchaus auch für die Nasennebenhöhlen gefährlich werden.
Die Nase besitzt mit den Nebenhöhlen eine Verbindung. Mhm. Und das ist eine ganz wichtige Verbindung, weil hier so ein Luftaustausch stattfindet. Und dieser Luftaustausch, der dient dazu, kalte Luft anzuwärmen. Und wenn dieser Luftaustausch unterbrochen wird, weil die Nase verstopft ist, dann bleibt die Luft sehr lange in diesen Nebenhöhlen drin. Alles, was wir mit dieser Luft eingeatmet haben, zum Beispiel Bakterien, Viren, finden ideale Verhältnisse, um sich nach Lust und Laune zu vermehren. Mhm. Je mehr von diesen Viren und Bakterien da sind, umso eher werden wir krank. Und natürlich hat das da noch einen besonderen Haken. Unser Abwehrsystem kommt zu den Nebenhöhlen nur ganz schwer hin.
Also sorgen wir besser dafür, dass wir unsere Nase schnellstmöglich wieder frei bekommen.
Die wichtigste Maßnahme, die Sie selbst ergreifen können, ist, die Nasenschleimhaut abzuschwellen, damit dieser Luftaustausch wieder stattfinden kann. Und da brauche ich halt einfach einen Nasenspray. Mhm. Manchmal reichen Nasenspülungen, meistens aber brauche ich tatsächlich einen Nasenspray mit einem bestimmten Wirkstoff. Wir haben Nasensprays, die haben hervorragend schnelle Wirkung, aber wir dürfen sie nicht länger als 4 bis 5 Tage anwenden, weil sie sonst das Gegenteil bewirken, nämlich die Nasenschleimhaut wieder aktivieren, anzuschwellen und dann verstopfen sie noch mehr unsere Nase. Anders ist das, wenn ich Cortisonsprays verwende. Die wirken viel, viel langsamer, aber dafür kann ich sie länger verwenden. Beides wird Ihnen natürlich vom Hausarzt oder Facharzt verschrieben.
Übers Schneuzen sollten wir auch kurz reden.
So simpel es klingt, man kann hier viel richtig und falsch machen. Und das richtige Schneuzen funktioniert so, dass ich praktisch immer ein Nasenloch zuhalte und mit dem anderen kräftig schneuze. Dadurch bekomme ich die Nase sauberer und kann mithelfen, diesen wichtigen Verbindungsgang zwischen Nase und Nebenhöhle zu öffnen.
Was sind denn aber die Folgen für uns, wenn dieser Verbindungsgang verstopft ist?
Ja, bei einer akuten Nasennebenhöhlenentzündung, wir nennen sie auch Sinusitis in der Medizin, kommt es häufig zu Schmerzen in der Stirn oder im Kiefer oder manchmal auch rund um die Augen herum. Und vor allem dann, wenn man sich nach vorne lehnt, etwa beim Aufstehen zum Beispiel aus dem Bett. Mhm. Also diese Schmerzen sind äußerst unangenehm, führen auch oft zu Kopfschmerzen. Der Husten wird meistens intensiver, auch die Halsschmerzen nehmen zu. Und vor allem kommt es dann häufig auch zu Fieber. Das nicht selten über 39 Grad. Der Geruchssinn ist ganz, ganz oft beeinträchtigt, oft sogar komplett verschwunden. Man merkt, dass es von Tag zu Tag eher schlimmer wird, weil eine Nasennebenhöhlenentzündung ist keine Kleinigkeit. Und vor allem, sie heilt nur schwer von selbst aus.
Und wir können auch da wieder zu Mitteln aus der Naturheilkunde greifen, sollten wir sogar.
Beispielsweise in Deutschland gibt es Untersuchungen, dass bestimmte naturheilkundliche Mittel genauso effektiv sind wie die besten Antibiotikas. Und deshalb würde ich die gerne mal erwähnen, dass man das auch weiß. So eine Kombination zum Beispiel aus Eukalyptus, Orangen, Zitronenöl und Myrrhe ist mittlerweile eine der erfolgreichsten naturheilkundlichen Präparate, die eingesetzt werden können. Und aus der Pflanzenheilkunde gibt es dann noch weitere Wirkstoffe, die als Kombination zum Beispiel äußerst wirksam sind. Eisenkraut, Enzianwurzel, vor allem Holunderblüten, Sauerampfer und Schlüsselblumenblüten. Und diese Kombinationen bekommen wir natürlich auch als Fertigprodukt in den Apotheken. Und das hilft auch vor allem eben die Nasennebenhöhlen zu reinigen, die Nasenschleimhaut abzuschwellen und genau dann werden wir schnellstmöglich wieder gesund.
Ja, und sogar auch über die Ernährung geht ein bisschen was bei Erkältungskrankheiten.
Vor allem eben zuckerarme, vitaminreiche Ernährung ist in so einem Fall hilfreich. Mhm. Milchprodukte würde ich persönlich eher vermeiden, weil sie verschleimend wirken und bei der Nasennebenhöhle damit natürlich keinen guten Dienst leisten.
Und noch etwas, auch wenn wir vorhin von Schonung gesprochen haben und wenn wir uns ja am liebsten daheim verkriechen würden, wenn wir erkältet sind, aber eigentlich sollten wir schon raus, sobald es ein bisschen geht wieder.
Gerade in dem Moment braucht unser Körper Bewegung. Mhm. Natürlich sind extreme Temperaturen zu vermeiden oder extreme Temperaturunterschiede, aber an und für sich ist die Bewegung die Basis, um unser Abwehrsystem gerade auch für die Atemwege zu stärken.
Ihr Podcast mit Dr. Christian Thuile heute mit Tipps für die Atemwege. Und gerade wenn es um unsere Atemwege geht, sind beispielsweise auch die ätherischen Öle von Heilpflanzen super.
Ätherische Öle sind eigentlich die, die wir meistens auch mit unserem Geruchssinn wahrnehmen können. Also wonach die Pflanze riecht. Mhm. Und diese ätherischen Öle, die sind extrem gut aufnehmbar für unseren Körper. Sie haben eine extrem gute Resorbierbarkeit und erreichen dadurch natürlich auch viel, viel besser als andere Wirkstoffe ihre Zielorte, mhm. zum Beispiel die Lunge. Sie können sogar ins Gehirn, also überall in unserem Körper, kommen diese Stoffe hin.
Und so Schleimstoffe in Pflanzen haben Sie vorhin ja auch schon genannt.
Diese Schleimstoffe, die sind deshalb so interessant für die Behandlung der Atemwege, weil sie es schaffen, den trockenen Rachen zu benetzen. Und dann enthalten Pflanzen noch die sogenannten Polysaccharide, das sind Eiweißstoffe mit Zuckerverbindungen. Und die können wiederum sehr gezielt Bakterien und Viren abtöten. Das ist wirklich extrem hilfreich und wirksam. Ganz viele Pflanzen, die wir zur Unterstützung in der Behandlung der Atemwege einsetzen, enthalten auch eine Vielzahl von sogenannten sekundären Pflanzenwirkstoffen. Das sind oft eigentlich nur die Farbstoffe der Pflanze, um ein Beispiel zu sagen. Die aber können die freien Radikale abfangen. Und freie Radikale sind die Stoffe, die uns krank machen würden. Also sind sie in der Vorsorge und in der Behandlung extrem wichtig.
Und es gibt da einen Favoriten unter den Heilpflanzen für unsere Atemwege.
Also die am häufigsten bei Atemwegserkrankungen eingesetzte Heilpflanze ist die Pelargonie. In der Zulu-Sprache wurde sie als Umkaluabo bezeichnet. Und Umkaluabo bedeutet schwerer Husten. Mhm. Sie ist also auf der einen Seite hustenstillend, gleichzeitig aber auch entzündungshemmend und vor allem pflegt sie unsere Atemwege. Zusammenfassend also kann man sagen, Umkaluabo ist extrem wirksam und hilfreich bei Erkältungskrankheiten.
Und auch Thymian schafft es in Ihre Liste der Top-Heilpflanzen für die Atemwege.
Er wirkt zum einen schleimlösend, tut Hustenreiz stillen und gleichzeitig auch Entzündungen bekämpfen. Und ein weiteres Highlight ist natürlich Eukalyptus. Wegen seiner ätherischen Öle, die imstande sind, Schleim zu lösen. Und das brauchen wir bei Schnupfen, bei den Entzündungen der Nasennebenhöhlen und natürlich auch, wenn unsere Bronchien oder Lungen erkrankt sind. Mein persönlicher Favorit, gerade bei trockenem Reizhusten, bleibt die Eibischwurzel. Auch Malve, Kaspapelle kann man dazu verwenden, in Teeform. Achtung, beide dieser schleimstoffhaltenden Pflanzen muss man kalt ansetzen, kann sie dann ein bisschen anwärmen und mit Körpertemperatur trinken.
Ja, war wieder viel für uns dabei, Herr Dr. Thuile. Vielen Dank. Und das war's ja schon mit 2025.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich schon auf das nächste Jahr und darf Ihnen noch einen guten Rutsch wünschen. Bleiben Sie gesund und wir hören uns.
Gesundes Südtirol. Der Südtirol 1 Podcast mit Dr. Christian Thuile und Christine Rabanza.
Wöchentlich hören Sie Gesundes Südtirol auch im neuen Jahr, dienstags ab 11 Uhr im Radio auf Südtirol 1. Die wichtigsten Infos lesen Sie auch jederzeit online bei uns nach. Neue Podcast-Folgen produzieren wir monatlich für Sie mit vielen Zusatzinfos. Und wenn noch Fragen offen bleiben, gerne E-Mail an uns, gesundheitspraxis@südtirol1.it.